Moin. Schön hier zu sein. Ich freue mich, dass ihr mich immer wieder einladet. Meine Predigten dauern ja meistens so kurz. Das ist ja gar nicht so Häslinger-Style. Heute habe ich mir Mühe gegeben. Heute dauert es länger als 12 Minuten. Aber es wird nicht schlimm, keine Angst. Gott, schenk uns ein Herz für dein Wort und ein Wort für unser Herz. Amen. Ich habe den Titel nochmal geändert. UNO No Mercy, wenn Gott unsere Spielregeln auf den Kopf stellt. Ich hatte die Predigt am Montag, als ich das Vorbereitungstreffen getroffen hat, noch nicht fertig, überraschenderweise. Aber Freitag um 17.20 Uhr, das ist für mich schon richtig, richtig gut. Und als Volker mich irgendwann gefragt hat, würdest du nochmal zum Predigen kommen, dachte ich so, ach nee, das Jahr ist schon so voll, lass mal, setz mal ein Jahr aus. Und dann hat er die Predigtreihe vorgestellt und hat gesagt, es geht um Gesellschaftsspiele. Und dann dachte ich, ja, okay, dann komme ich doch. Weil der einzig regelmäßige Kontakt, den ich noch nach Häslingen hinkriege, ist tatsächlich mit meinem Spieleclub hier. Zwei habe ich auch schon gesehen, die da jauchzen, genau. Und Herfried als mein Bankberater, obwohl das muss ich mir nach der Gehässigkeit beim Spielen vielleicht nochmal überlegen. Ich weiß nicht, ob ich dir noch so vertraue. Aber das legt sich wieder. Mercy und so. Genau. Wenn Gott unsere Spielregeln auf den Kopf stellt, es geht los. Es gibt Gesellschaftsspiele, bei denen man viel über Menschen lernen kann. Bei kooperativen Spielen merkt man, wer wirklich teamfähig ist. Bei Monopoly lernt man möglicherweise Dinge über Freunde und Freundinnen, die man lieber nicht gewusst hätte. Und bei UNO zeigt sich, wie belastbar die christliche Nächstenliebe wirklich ist. Am Anfang ist ja meistens noch alles friedlich. 7 Karten, ein paar Snacks auf dem Tisch, das fehlte bei euch gerade. Nette Menschen, rot auf rot, 7 auf 7, grün auf grün und dann legt jemand eine +4. Plötzlich ist Schluss mit seht, wie sie einander lieben. Das darfst du gar nicht, du hattest doch noch rot. Natürlich darf ich das. Nein, doch. Und irgendwann kommt dieser wunderbare Satz, den wir auch im Anspiel gehört haben. Bei uns spielen wir das aber immer so. Ich glaube, dieser Satz hat schon mehr Familien gespalten als manche Erbschaft. Denn bei UNO gibt es eine entscheidende Frage. Nach welchen Spielregeln spielen wir eigentlich? Und genau diese Frage möchte ich heute mit euch stellen. Nicht nur beim UNO-Spielen, sondern im Leben. Nach welchen Regeln spielen wir eigentlich miteinander? Nach welchen Regeln funktioniert unsere Gesellschaft? Nach welchen Regeln funktioniert unsere Kirche, unsere Gemeinde? Und vielleicht noch viel wichtiger, nach welchen Regeln funktioniert eigentlich das Reich Gottes? Denn inzwischen gibt es ja längst nicht mehr nur das klassische UNO. Es gibt UNO Flip, UNO Zero und es gibt UNO Show 'em No Mercy. Allein dieser Name ist für eine Predigt natürlich ein Geschenk. No Mercy, keine Gnade, keine Barmherzigkeit. Das klingt erstmal nicht so unbedingt nach Jesus, obwohl Jesus erzählt tatsächlich einmal eine Geschichte, in der es genau darum geht. Ein Mensch liegt am Straßenrand, überfallen, ausgeraubt, verletzt. Ein Priester kommt, sieht ihn, geht weiter. Ein Levit, ein Gesetzestreuer, kommt, sieht ihn, geht weiter. Und dann kommt ein Samariter, ausgerechnet ein Samariter, ein Mensch aus einer Bevölkerungsgruppe, auf die viele der Zuhörer und Zuhörerinnen Jesu mit Misstrauen, Ablehnung und religiösen Vorurteilen blickten. Und dieser Samariter sieht den verletzten Menschen, er bleibt stehen, er versorgt seine Wunden, er hebt ihn auf sein Tier, er bringt ihn zu einer Herberge, er bezahlt für ihn. Und Jesus fragt am Ende nicht, wer von diesen Menschen hatte die richtige Religion. Er fragt auch nicht, wer hatte die richtige Theologie. Jesus fragt, wer von diesen dreien ist dem, der unter die Räuber gefallen war, zum Nächsten geworden? Und der Gesetzeslehrer antwortet, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Barmherzigkeit. Mercy. Das ist das Wort, mit dem Jesus diese Geschichte enden lässt. Dann geh und handle genau so. Ich finde es faszinierend, dass Jesus damit die ursprüngliche Frage des Gesetzeslehrers verändert. Der hatte nämlich gefragt, wer ist mein Nächster? Das klingt zunächst harmlos. Aber eigentlich fragt er, Jesus, wo ist die Grenze? Wem schulde ich eigentlich Liebe und wem nicht? Wer gehört noch hinein und wer ist draußen? Oder in der UNO-Sprache, wer darf eigentlich mit an unserem Tisch sitzen? Der Gesetzeslehrer möchte eine Grenze ziehen. Jesus verweigert ihm diese Grenze. Jesus beantwortet nicht die Frage, wer ist dein Nächster? Er fragt, wem wirst du zum Nächsten? Das ist ein gewaltiger Unterschied. Der Gesetzeslehrer möchte Menschen sortieren. Jesus verändert die Perspektive. Oder vielleicht können wir es heute Morgen so sagen, Jesus legt die Richtungswechselkarte. Die Frage geht plötzlich in die andere Richtung. Nicht, verdient dieser Mensch meine Liebe, sondern wie kann ich diesem Menschen liebevoll begegnen? Nicht, gehört sie zu uns, sondern wie kann ich ihr zur Nächsten werden? Nicht, hat er Hilfe verdient, sondern was braucht er? Das Reich Gottes beginnt offenbar dort, wo wir aufhören, ständig zu fragen, wer etwas verdient. Und genau hier wird UNO No Mercy plötzlich theologisch interessant. Denn dieses Spiel funktioniert nach einer völlig anderen Logik. Bei UNO No Mercy können Strafen gestapelt werden. Plus 2, plus 4, plus 6, plus 10. Eine Karte kommt auf die nächste. Eine Last auf die nächste. Bis eine Person irgendwann vor einem Berg von Karten sitzt. Und wenn du 25 Karten auf der Hand hast, greift die sogenannte Mercy Rule, die Barmherzigkeitsregel. Das klingt zunächst wunderschön christlich, bis man erfährt, was diese Barmherzigkeit in dem Spiel bedeutet. Du fliegst raus. Danke für die Barmherzigkeit. Vielleicht sollte Mattel keine Liturgie schreiben. Aber ich finde diesen Gegensatz spannend, denn unsere Welt kennt diese Form von Barmherzigkeit manchmal ziemlich gut. Solange du mithalten kannst, darfst du mitspielen. Solange du funktionierst. Solange du leistungsfähig bist. Solange du nicht zu kompliziert wirst. Solange deine Probleme überschaubar bleiben. Aber wehe, die Karten stapeln sich. Krankheit, Geldsorgen, Trennung, Arbeitslosigkeit, Einsamkeit, Diskriminierung, Pflege, du passt nicht ins System, Erschöpfung, Trauer. Plus 2, plus 4, plus 6, plus 10. Und irgendwann trägt ein Mensch so viele Karten, dass die Gesellschaft sagt, mit dir wird es uns ein bisschen zu schwierig. Und genau dort, erzählt Jesus, da liegt ein Mensch mit zu vielen Karten am Straßenrand. Und Gott sagt nicht, Mercy Rule, raus, sondern ein Mensch bleibt stehen. Und Lukas benutzt dafür im Gleichnis ein wunderschönes griechisches Wort, esplanchniste. Das bedeutet viel mehr als, er fand das irgendwie schade. Es meint mehr so ein Ergriffenwerden im Innersten, wörtlich in den Eingeweiden. Wir würden heute vielleicht sagen, das geht mir an die Nieren oder das geht mir ans Herz. Aber eigentlich ist selbst das für diese Stelle fast zu schwach. Das Leid eines anderen Menschen kommt mir so nahe, dass ich nicht einfach weitermachen kann wie zuvor. Und dieses Wort ist im Lukas-Evangelium theologisch aufgeladen. Es wird auch dort verwendet, wo Jesus selbst von tiefem Erbarmen bewegt wird. Und im Gleichnis vom verlorenen Sohn zum Beispiel beschreibt es den Vater, der seinen verlorenen Sohn kommen sieht und ihm entgegenläuft. Das heißt, der Samariter ist nicht einfach ein netter Mensch. In seinem Handeln wird etwas von Gottes Wesen sichtbar. Gott ist barmherzig. Nicht erst, wenn wir genug geleistet haben. Nicht nur gegenüber den richtigen Menschen. Nicht nur gegenüber denen, deren Karten gut aussehen. Barmherzigkeit ist bei Gott keine Sonderregel. Mercy ist keine Notfallregel des Evangeliums. Mercy ist die Grundregel. Und jetzt wird es spannend. Denn wenn das stimmt, dann müssen wir vielleicht nicht nur fragen, wie spiele ich UNO, sondern welche Spielregeln haben sich eigentlich in mein Denken eingeschlichen? Vielleicht leben wir manchmal viel mehr nach UNO No Mercy, als uns lieb ist. Und vielleicht kommt Jesus und sagt, schaut euch eure Karten noch einmal an. Schaut euch die Menschen am Tisch noch einmal an. Schaut euch die Regeln noch einmal an. Britta hat das übrigens gemacht. Da könnt ihr sie nachher beim Kirchencafé mal fragen. Also wenn übrigens, das ist mir eben noch eingefallen, wenn meine Tochter bockig ist und sagt, ich gehe jetzt erstmal zum Kirchencafé, das wäre irgendwie herrlich auch. schlage ich ihr mal vor. Naja, Entschuldigung, kleine Abschweifung. Schaut euch die Regeln noch einmal an. Denn im Reich Gottes wird manches umgedreht. Manches wird auf Null gesetzt. Manches bekommt eine andere Richtung. Und manches, was wir längst abgeschrieben hatten, bekommt plötzlich eine neue Seite. Vielleicht brauchen wir dafür UNO. Vielleicht brauchen wir UNO Flip. Vielleicht brauchen wir UNO Zero. Und vielleicht müssen wir besonders oder über UNO No Mercy nachdenken. Denn alle diese Spiele stellen uns heute eine Frage. Was passiert, wenn Gott unsere Spielregeln auf den Kopf stellt? Wenn Gott die Karten umdreht? Wenn wir also sagen, Barmherzigkeit ist bei Gott keine Sonderregel, sondern die Grundregel, dann stellt sich sofort die nächste Frage. Was bedeutet das eigentlich für unser Leben? Denn Barmherzigkeit klingt wunderschön. Aber Barmherzigkeit ist nicht harmlos. Barmherzigkeit verändert Beziehungen. Barmherzigkeit verändert Macht. Barmherzigkeit verändert die Art, wie wir Menschen ansehen. Und manchmal verändert Barmherzigkeit sogar die Regeln, nach denen wir bisher gespielt haben. Genau deshalb passt für mich UNO Flip jetzt so gut. Bei UNO Flip gibt es zwei Seiten auf den Karten, eine helle Seite und eine dunkle Seite. Und wenn die Flip-Karte kommt, wird plötzlich alles umgedreht. Nicht nur eine Karte, das ganze Spiel. Die eigenen Handkarten, der Ablagestapel, die Farben, die Aktionskarten, alles sieht plötzlich anders aus. Und ich glaube, das meint die Bibel oft, wenn sie von Umkehr spricht. Im Neuen Testament steht dafür häufig das griechische Wort Metanoia. Und das bedeutet mehr als, ich habe etwas falsch gemacht und sage jetzt Entschuldigung. Metanoia bedeutet umdenken, eine neue Sicht bekommen, die Richtung verändern, die Wirklichkeit anders sehen, vielleicht sogar Flip. Ich sehe plötzlich dieselben Menschen, dieselbe Welt, dieselben Situationen, aber aus einer anderen Perspektive. So ein Perspektivwechsel, das lieb ich ja, mir macht das total viel Spaß. Und das ist etwas, das Jesus ständig macht. Jesus sagt nicht nur, verhaltet euch ein bisschen besser, komm, ihr schafft das. Jesus sagt, schaut mal anders. Schaut auf den Menschen, den ihr übersehen habt. Schaut auf die Frau, deren Stimme niemand hören möchte. Schaut auf das Kind, das ihr für unwichtig erachtet. Schaut auf den armen Menschen, den ihr lieber nicht sehen möchtet. Schaut auf die Person, die ihr längst in eine Schublade gesteckt habt. Und dann Flip. Vielleicht ist die Schublade nicht Gottes Perspektive. Vielleicht habt ihr bisher nur eine Seite gesehen. Das ist übrigens auch einer der Gründe, warum ich auch den Perspektivwechsel in der Theologie so wertvoll finde. Nicht, weil er einfach sagt, jetzt sind erstmal eben die Frauen dran. Das wäre zu wenig. Der Perspektivwechsel in der Theologie fragt viel grundsätzlicher. Wer hat eigentlich bisher die Karten verteilt? Wer durfte bestimmen, welche Geschichten wichtig sind? Wer durfte auslegen? Wer durfte sprechen? Wer durfte leiten? Wer wurde gehört? Und wer wurde über Jahrhunderte hinweg eher als Randfigur behandelt? Das ist eine geistliche Frage. Denn auch in der Bibel entdecken wir, Gott liebt es, Menschen in die Mitte zu holen, die andere an den Rand geschoben haben. Schauen wir zum Beispiel auf Maria Magdalena. In vielen christlichen Traditionen wurde aus ihr über Jahrhunderte eine ehemalige Prostituierte gemacht. Nur, das steht so gar nicht in der Bibel. Das Neue Testament erzählt, dass Jesus sie geheilt hat. Sie folgt ihm, sie bleibt in der Nähe des Kreuzes und dann geschieht etwas Erstaunliches. Am Ostermorgen ist sie eine der ersten Menschen, die Jesus als Auferstandenen begegnet. Und im Johannesevangelium gibt Jesus ihr einen Auftrag. Sie soll zu den Jüngern gehen. Sie soll verkünden, ich habe den Herrn gesehen. Eine Frau wird zur ersten Verkündigerin der Auferstehungsbotschaft. Wenn wir dafür ein theologisches Fachwort verwenden wollen, könnte man sagen, Maria Magdalena wird zur Apostelin der Apostel. Und das ist schon ein ziemlicher Flip. Denn in einer patriarchal geprägten Welt sagt Gott nicht, diese Botschaft gebe ich mal lieber einem Mann, sonst glaubt es nachher niemand, sondern Gott vertraut die entscheidende Botschaft des christlichen Glaubens einer Frau an. Christus lebt. Flip. Oder die Samariterin am Brunnen in Johannes 4. Auch sie wäre für viele Menschen ihrer Zeit einfach die falsche gewesen. Frau, Samariterin. Und ihre Lebensgeschichte gibt genug Stoff dafür, dass andere über sie reden könnten. Aber Jesus redet mit ihr, und zwar nicht oberflächlich. Jesus führt mit ihr ein tief theologisches Gespräch über lebendiges Wasser, über Anbetung, über den Messias, über Gott. Und irgendwann lässt diese Frau ihren Wasserkrug stehen, läuft zurück in ihre Stadt und erzählt den Menschen von Jesus. Und aufgrund ihres Zeugnisses kommen Menschen zu ihm. Wieder. Flip. Die vermeintliche Randfigur wird zur Verkündigerin. Vielleicht müssen wir deshalb auch heute manchmal fragen, welche Karten sehen wir eigentlich nur von einer Seite? Bei welchen Menschen glauben wir schon zu wissen, wer sie sind? Bei welchen Gruppen haben wir schon entschieden, die sind ebenso? Und wo sagt Jesus, Flip, schau noch mal hin. Uno Zero, wenn Gott nicht einfach weiterrechnet. Es gibt Uno Zero. Allein der Name hat mich theologisch schon gepackt. Zero, null. Denn wir Menschen rechnen ständig. Wir zählen, wir vergleichen, wir führen innere Konten. Wer hat mir geholfen? Wer schuldet mir noch was? Wer hat mich enttäuscht? Wie oft habe ich ihr schon nachgegeben? Wie oft muss ich jetzt noch diejenige sein, die sich entschuldigt? Wie viele Fehler darf ein Mensch eigentlich machen? Wir führen Konten. Manchmal bewusst, oft unbewusst. Und irgendwann steht da eine Zahl, plus eine Enttäuschung, plus drei alte Verletzungen, plus fünf Dinge, die ich eigentlich vergeben wollte, aber innerlich noch so ein bisschen abgespeichert habe. Wir sind erstaunlich gute Buchhalter und Buchhalterinnen, wenn es um die Fehler anderer geht. Und manchmal auch, wenn es um unsere eigenen Fehler geht. Da gibt es Menschen, die führen über sich selbst ein Konto, auf dem seit Jahren rote Zahlen stehen. Damals habe ich versagt. Damals, da habe ich jemanden verletzt, da habe ich die falsche Entscheidung getroffen, da war ich nicht für die Person da, damals habe ich mich nicht getraut und immer wieder wird nachgerechnet. Vielleicht ist genau hier Gnade so schwer zu verstehen. Denn Gnade ist nicht einfach, Gott rechnet ein bisschen freundlicher. Gnade bedeutet viel radikaler, Gott weigert sich, unsere Beziehung zu ihm als Punktesystem zu behandeln. Paulus schreibt im Römerbrief: So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerechnet wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. So halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht wird ohne des Gesetzes Werke, allein durch den Glauben. Das wurde in der Kirchengeschichte oft kompliziert diskutiert, aber im Kern steckt darin etwas unglaublich Befreiendes. Du kannst Gottes Liebe nicht erspielen. Du kannst sie nicht sammeln, nicht erarbeiten, nicht verdienen. Und du kannst sie deshalb auch nicht verlieren, wie Punkte in einem Spiel. Gott sagt nicht, du bist jetzt bei 8.700 Glaubenspunkten, ab 10.000 gibt es den Himmel. Zum Glück. Denn ich vermute, viele von uns wären spätestens Dienstag raus. Gnade ist kein Bonusprogramm. Gnade ist Gottes Entscheidung. Du bist mein geliebter Mensch. Vor deiner Leistung, vor deinem Erfolg, vor deiner moralischen Bilanz. Und das heißt nicht, dass Handlungen egal wären. Das wäre billige Gnade. Dietrich Bonhoeffer hat sehr deutlich davor gewarnt. Gnade sagt nicht, ist doch alles egal. Gnade sagt, dein Versagen bekommt nicht das letzte Wort über deine Identität. Das ist etwas anderes. Du bist mehr als deine schlechteste Entscheidung, mehr als dein größter Erfolg übrigens auch. Du bist nicht deine Bilanz, du bist ein Mensch, den Gott liebt. Vielleicht ist das unser geistliches Uno Zero. Nicht alles Geschehene wird gelöscht, sondern dein Wert wird nicht ausgerechnet. Er steht nicht bei minus 3, nicht bei plus 10, nicht bei 0. Dein Wert liegt überhaupt nicht auf dieser Skala, weil Würde nicht verdient wird, sie wird zugesprochen. Und jetzt nochmal kurz zurück zu Uno No Mercy. Und genau deshalb ist Uno No Mercy theologisch nämlich so interessant. Denn No Mercy lebt von Eskalation. Etwas wird nicht leichter, es wird mehr. Strafen werden gestapelt und irgendwann scheidet jemand aus. Wenn wir ehrlich sind, kennen wir diese Logik auch in unserer Gesellschaft. Ein Kind wächst in Armut auf, dann fehlen vielleicht Bildungschancen, dann fehlt Unterstützung, dann kommen Vorurteile hinzu, dann vielleicht Krankheit, dann geringe Chancen auf dem Arbeitsmarkt, eine Karte, noch eine, noch eine. Und irgendwann sagen Menschen, warum bekommt diese Person ihr Leben eigentlich nicht in den Griff? Als hätte sie mit denselben 7 Karten angefangen wie alle anderen. Hat sie aber nicht. Und genau hier müssen wir theologischer über Sünde reden. Denn Sünde ist in der Bibel nicht nur eine Liste individueller Vergehen. Das ist ein Teil davon. Aber wenn wir Sünde nur verstehen als Menschen tun böse Dinge, wird unser Verständnis sehr, sehr klein. Paulus spricht sogar von Sünde wie von einer Macht. Etwas, das herrscht. Etwas, das Menschen gefangen nimmt. Etwas, das Beziehungen und Systeme prägt. Theologisch könnten wir sagen, Sünde ist alles, was die von Gott gewollte Beziehung zerstört. Die Beziehung zu Gott, zu mir selbst, zu anderen, zur Schöpfung. Und dann merken wir, Sünde kann sich auch stapeln. Gewalt schafft neue Gewalt, Armut wird vererbt. Strukturen verschwinden nicht automatisch, nur weil jemand morgens aufsteht und sagt, heute benachteilige ich niemanden mehr. Viele Diskriminierungsformen funktionieren nicht so. Unfaire Systeme können weiterlaufen, selbst wenn darin viele grundsätzlich nette Menschen sitzen. Das ist unbequem. Denn wir würden Sünde gern individualisieren. Dann können wir sagen, ich bin doch nett, also ich bin nicht Teil des Problems. Aber Jesus fragt oft tiefer, nicht nur, was hast du getan, sondern von welchen Regeln profitierst du eigentlich? Wen übersiehst du? Wo gehst du vorbei? Wer trägt die Karten, die du selbst nicht tragen musst? Das ist übrigens genau die unbequeme Kraft der Geschichte vom Samariter. Priester und Levit werden nicht als Monster beschrieben. Sie sehen und gehen weiter. Vielleicht besteht eine der gefährlichsten Formen von Sünde nicht darin, dass wir aktiv grausam sind, sondern darin, dass wir uns an Leid gewöhnen, dass wir sehen und weitergehen. Und jetzt könnte man sagen, na gut, dann kommt Gott eben mit der stärksten Karte. Menschen spielen plus 10, Gott spielt plus 1000. Ende. Aber genau das ist eben nicht das Evangelium. Und hier müssen wir vorsichtig mit unserer UNO-Metapher sein, denn Gott gewinnt nicht, indem Gott brutaler spielt als wir. Das Kreuz Jesu ist nicht Gottes ultimative No-Mercy-Karte. Im Gegenteil. Am Kreuz geschieht etwas viel Verstörenderes. Gott kommt in Jesus selbst hinein in eine Welt, die nach No-Mercy-Regeln funktioniert. Politische Macht, religiöse Macht, Gewalt, Demütigung, Ausgrenzung, Folter, Tod. Und Jesus antwortet eben nicht mit größerer Gewalt. Er ruft keine himmlischen Armeen herbei. Er stapelt nicht zurück. Er vernichtet seine Gegner nicht. Er geht den Weg der Liebe bis hinein in die tiefste Verwundbarkeit. Das ist einer der radikalsten Gedanken des christlichen Glaubens. Gott rettet die Welt nicht dadurch, dass er in ihrem Gewaltspiel besser wird. Gott unterbricht das Spiel. Am Kreuz sehen wir, wohin No Mercy führt. Es führt dazu, dass ein unschuldiger Mensch ausgegrenzt, gedemütigt und getötet wird. Und Ostern ist Gottes Antwort. Nein, nicht jetzt zahle ich euch heim, sondern Tod, Gewalt und Ausgrenzung bekommen nicht das letzte Wort. Das Grab ist leer. Der, den die Welt ausgeschieden hat, lebt. Wenn UNO No Mercy sagt, du hast zu viele Karten, du bist raus, dann sagt Ostern, der Ausgeschlossene ist nicht verloren. Wenn die Welt sagt, Game over, dann sagt Gott, noch nicht. Vielleicht ist Auferstehung deshalb weniger eine Plus-10-Karte. Vielleicht ist Auferstehung viel eher der Moment, in dem Gott den ganzen Tisch anschaut, alle, die spielen, und sagt, wir spielen dieses Spiel nicht mehr nach euren Regeln. Und plötzlich merken wir, beim Evangelium geht es nicht darum, dass Gott gegen uns gewinnt. Es geht darum, dass Gott uns von einem Spiel befreit, bei dem am Ende immer jemand verlieren muss. Das Reich Gottes ist kein Nullsummenspiel. Liebe wird nicht weniger, wenn mehr Menschen dazugehören. Würde wird nicht knapper, wenn wir sie teilen. Gerechtigkeit ist kein Kuchen, bei dem ich weniger bekomme, wenn du auch ein Stück abbekommst. Gottes Tisch wird nicht kleiner, wenn noch jemand dazukommt. Vielleicht ist genau das die größte Provokation des Evangeliums. Bei Gott muss niemand verlieren, damit ein anderer Mensch gewinnen kann. Und vielleicht ist das der Moment, an dem wir unsere Karten noch einmal anschauen müssen. Unsere Beziehung, unsere Gemeinde, unsere Gesellschaft, unsere Vorstellung davon, wer dazugehört. Und Jesus fragt uns, nach welchen Regeln willst du eigentlich leben? No Mercy oder Barmherzigkeit? Stapeln wir weiter? Oder helfen wir einander tragen? Sehen wir Menschen nur von einer Seite oder lassen wir uns von Gott flippen? Rechnen wir weiter oder vertrauen wir darauf, dass Gnade größer ist als unsere Bilanz? Und vielleicht beginnt Nachfolge genau dort, wo wir bereit werden, Gott unsere Spielregeln aus der Hand nehmen zu lassen. Amen.